Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Joachim Scholl.
Und einem notwendigen Streit. So dringlich ist ein Sammelband überschrieben, der jetzt seit gestern im Handel ist und das Thema die hitzige Debatte über die Cancel Culture aufgreift. Ein ganzer Chor differenzierter Stimmen ist hier versammelt. Wir wollen zwei Prominente hören, die Schriftstellerin Mithu Sanyal und den Philosophen Konrad Paul Liesmann. Auf zur Kontroverse also. Hier in der Lesart, willkommen allerseits. Es ist ein Thema, ein Disput, der fast im Wochentakt neuen Stoff erhält. Jüngst ging es um Roald Dahl, den britischen Schriftsteller, dessen Werke von diskriminierenden Begriffen gereinigt werden sollen. Empört hat ein Salman Rushdie darauf reagiert. Es geht hier klar um Cancel Culture, den neuen Blick auf Kunstwerke und die Künstlerinnen und Künstler, die sie geschaffen haben. Sind sie noch trag- und moralisch haltbar? Wir berichten hier in der Lesart regelmäßig darüber und stehen oft zwischen Baum und Borke. Ist das noch Aufklärung oder schlicht Zensur? Und auch deshalb sind wir gespannt auf dieses Buch, Canceln, ein notwendiger Streit. Und darin versammelt sind die Reflexionen von 13 Kulturschaffenden aus Literatur, Wissenschaft und Publizistik. Und mit zweien sind wir jetzt verbunden. In Wien mit dem Philosophen Konrad Paul Liesmann. Guten Morgen hier im Deutschlandfunk Kultur.
Guten Morgen.
Und ebenfalls zugeschaltet ist Mithu Sanyal, die Kulturwissenschaftlerin und Schriftstellerin. Ihr Roman Identity hat sie bekannt gemacht. Willkommen, Frau Sanyal.
Ich grüße Sie.
Beginnen wir mit Ihnen, Frau Sanyal, und einem konkreten, vermeintlich glasklaren Beispiel. Sie schreiben über Ihr Verhältnis zu Enid Blyton, der britischen und ja erfolgreichsten Kinder- und Jugendbuchautorin wohl aller Zeiten. Sagen Sie uns kurz auch mir und meiner Schwester, die wir als begeisterte Honey- und Nanny- und Dolly-Leser mit Enid Blyton aufgewachsen sind in den 1960er Jahren, warum die Lady unter dem Cancel-Mikroskop mausetot ist.
Also erstmal ist sie das ja überraschenderweise nicht. Und seit sie angefangen hat zu schreiben, haben sich Menschen darüber gestritten, dass sie rassistisch, sexistisch, klassistisch ist und noch viel mehr. Trotzdem haben diese Bücher auf mich, also auf mein Schreiben, eine wahnsinnige Auswirkung gehabt. Und ich finde, beides geht nebeneinander. Man kann Texte kritisieren und man kann trotzdem sagen, sie haben Bestand. Und deshalb finde ich die Debatte ja so toll, also dass wir im Moment Dinge auf den Tisch bringen, die wir früher so hinter verschlossenen Türen gemacht haben. Denn gecancelt wurde Enid Blyton 50 Jahre lang.
Sie halten, Frau Sanyal, in dem Essay die Autorin für sich hoch, auch in solchen Ehren schreiben, dass ohne Enid Blyton Sie gar keine Schriftstellerin geworden wären. Und eine Passage von Ihnen habe ich mir sofort notiert. Da schreiben Sie, auch ich las, als hinge mein Leben davon ab, Enid Blyton und damit Bücher, in denen Menschen, die aussahen wie ich, gefährliche oder lächerliche Ausländer waren und auch sonst allen orientalistischen Klischees entsprachen. Und jetzt kommt's aber. Es war aber nicht so, dass ich das damals nicht bemerkte. Da habe ich gesagt, aha, also die kleine Mithu hat das schon gemerkt. Wie haben Sie denn drauf reagiert?
Also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich alles bemerkt habe. Den Klassismus zum Beispiel habe ich komplett übersehen. Ich habe mich nur gewundert, dass wir keine Köchin haben. Irgendwie so komisch, haben meine Eltern vergessen einzustellen. Aber also dieser krude Rassismus darin ist mir damals natürlich aufgefallen. Also das ist ja wirklich, also sobald jemand anders aussah, lachen alle. Und irgendwie, wer könnte der Verdächtige sein? XY, weil ist ja Ausländer. Das reichte immer als Begründung dafür. Das können Kinder schon mitbekommen. Ich weiß auch bei Pippi Langstrumpf, also Pippi in Takatukaland war das Buch, was ich nur einmal gelesen habe und danach nie wieder.
Aber Frau Sanyal, wie haben Sie genau darauf reagiert? Haben Sie dann gedacht, ach, das ist aber gemein, wie sie das schreibt, aber egal?
Naja, es gab ja keine Alternative. Es war ja eben nicht so, dass der Rest der Kinderliteratur total toll und divers und anders gewesen wäre, sondern es war halt, so war die Welt. Ich habe mich darüber geärgert, ich fand es schmerzhaft, aber es gab ja sowieso keine Alternative. Also irgendwie, und das ist die andere Sache. Also ich habe sehr, sehr früh gelernt, so ist es und man muss es wahrnehmen und trotzdem weiterlesen.
Konrad Paul Liesmann ist ebenfalls bei uns und in Ihrem Text, Herr Liesmann, argumentieren Sie grundsätzlicher, führen auch etliche Beispiele an, etwa die Kontroverse um die Übersetzung von Amanda Gormans Gedicht »The Hill We Climb«. Sie sehen darin einen Angriff auf die Idee der Kultur überhaupt. Welche Idee von Kultur meinen Sie hier?
Ja, ich denke, es geht ja nicht darum, dass man nicht bestimmten kulturellen Erzeugnissen, Romanen, Texten, Kinderbüchern, Theaterstücken, Symphonien, was auch immer, Opern, dass man da nicht eine kritische Haltung dagegen haben soll. Ganz im Gegenteil, die Kulturkritik, die Kunstkritik gehört zur Geschichte der Kunst. Es geht auch nicht darum, dass man nicht Vorurteile rassistischer, sexistischer, klassistischer Art, wie das heute heißt, die in Texten der Vergangenheit drinstecken mögen, dass man die nicht freilegt und kritisch beäugt, sondern es geht darum, dass wir den Trend beobachten, dass man sich eben gerade nicht mehr mit diesen inkriminierten Werken auseinandersetzen möchte, sondern sie entweder umschreiben möchte, sodass wir alle Anstößigkeit und damit auch Reflexionsbedürftigkeit und Kritikbedürftigkeit verlieren, oder dass man sie eben tatsächlich canceln möchte, das heißt einfach wegstreichen möchte, aus dem Katalog nehmen möchte, aus dem Handel nehmen möchte. Und die Kriterien dafür sind die Kriterien unserer aktuellen, gerade momentan existierenden Moral, die wir aus Gründen einer Überheblichkeit, die ich schlechterdings nicht nachvollziehen kann, für die beste Moral aller Zeiten halten und uns deshalb auch für legitim halten, alle anderen Werke sowohl anderen Orts als auch aus anderen Zeiten dieser Moral zu unterwerfen. Und das ist insoweit auch ein Angriff auf die Idee von Kultur, weil Kultur ja gerade dieses Spannungsfeld von Ästhetik und Moral immer durchexerziert hat, immer für Anstoß gesorgt hat. Schon die Tragödien des Sophokles haben ja die alten Griechen nicht nur in guter Laune zurückgelassen. Das heißt also, gerade wenn man dieses Spannungsfeld wegnimmt und wenn man jetzt ästhetische Erzeugnisse tatsächlich nur auf die Frage reduziert, welche Hautfarbe hat der Autor, wie schaut seine Vorgeschichte aus, wie schauen seine sexuellen Präferenzen aus und genügt unseren moralischen Ansprüchen, dann haben wir tatsächlich ein Problem, finde ich. Ein Anlass, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, für dieses Buch Canceln, ein notwendiger Streit, war ja der Fall des Autors Blake Bailey, der eine Biografie über den großen amerikanischen Schriftsteller Philip Roth geschrieben hat, die in Amerika aus dem Handel gezogen wurde, also gecancelt wurde, weil man eben Blake Bailey, diesem Autor, gewisse sexuelle Verfehlungen nachweisen konnte. Das heißt, wir gehen davon aus, es gibt eine derart enge Verbindung von Werk und Mensch, dass jede menschliche Schwäche sofort die Lektüre, das kann dann noch so eine brillante Biografie sein, die Lektüre oder die Auseinandersetzung damit unmöglich macht. In Deutschland kann dieses Buch jetzt in einer Übersetzung erscheinen, aber eben dieser Streit, wie man mit solchen Dokumenten umgeht, läuft weiter.
Ich möchte mit Ihnen beiden noch ein konkretes literarisches Beispiel diskutieren, das Sie, Frau Sanyal, in einer Fußnote zu Ihrem Text anführen. Da geht es nämlich um Mark Twains Huckleberry Finn. Das sei ein schwierigerer Fall, schreiben Sie, weil hier also die rassistische Herabwürdigung vom schwarzen Sklaven Jim eine zentrale Funktion in der Erzählung erfüllen würde. Was heißt denn das in der Konsequenz, also wenn ich jetzt auch an die Aussagen von Herrn Liesmann denke, dass das Buch eigentlich nicht mehr zu verändern und dann zu retten ist, dann heißt das, man kann sich nur noch entscheiden, lese ich es oder lese ich es nicht?
Nein, natürlich nicht. Also es geht ja darum, dass gerade bei Kinderliteratur, finde ich, ist tatsächlich angemessen zu überlegen, welche Begriffe sind eventuell veraltet und wir werden sie nicht mehr heute in dieser Form verwenden wollen. Wie zum Beispiel das N-Wort in Pippi Langstrumpf, das greift nicht in die Geschichte ein, das verändert nichts. Ich fände es wichtig, ein Nachwort zu schreiben, in dem Kinder das auch erfahren. Ich hätte als Kind dieses Nachwort gelesen. Wenn wir dann über Erwachsenenliteratur reden, dann ändern sich da auch die Parameter natürlich. Aber genau. Aber das geht natürlich nur, wenn es halt die Geschichte nicht verändert. Also bei Ihnen Bleiten gibt es ganz viele Formen, wo ganz viele Beispiele, die ich angeführt habe, wo sie einfach die Geschichten umgeschrieben haben. Ich dachte, ja, aber dann schreibt doch direkt neue Bücher. Das ist ja Quatsch. Und genauso ist es halt mit dem N-Wort in Huckleberry Finn. Das kann man nicht verändern, weil man damit die Geschichte verändert, weil es ein zentraler Bestandteil ist. Oder bei James Baldwin, ich habe mich lange, lange mit Miriam Mandelkopf mit der Übersetzung von James Baldwin über also genau diese Frage unterhalten. Wie übersetzt sie das N-Wort? Und manchmal kann man es als schwarz übersetzen, manchmal muss das N-Wort dahin. Und das sind einfach andere Debatten. Und da müssen wir damit leben. also dass wir keine perfekten Lösungen finden. Gleichzeitig ist es aber so, ich fand es ganz toll, dass Herr Liesmann eben irgendwie über die klassische Antike gesprochen hat. Natürlich gab es immer schon diese Probleme und auch in der klassischen Antike. Also ich meine, Sokrates ist dafür umgebracht worden, dass ihm gesagt wurde, du irgendwie verdirbst die Jugend, der muss dafür den Schierlingsbecher, also der ist nicht nur gecancelt worden, seine Bücher, sondern er als Mensch, als physische Anwesenheit ist gecancelt worden. Also wir haben diese Debatten, die begleiten uns, seit wir wahrscheinlich Kunst und Kultur machen. Also, und ich glaube, was ich so wunderbar an der momentanen Situation finde, ist, es ist am Tisch. Während wir früher hinter verschlossenen Türen, da haben Verlage Dinge verändert. Also Ine Platten ist umgeschrieben worden. Hanni und Nanni nebenbei ist überhaupt nicht von Ine Platten geschrieben. Der größte Teil der Bücher, die sie gelesen haben, sind deutsche Autoren und Autorinnen, die diese Bücher geschrieben haben. Aber, und das ist das Tolle, dass wir jetzt als Gesellschaft drüber reden und das, was tragisch ist, wir haben keine Alternative. Wir wissen nur, das ist gut, das behalten wir, das ist schlecht, also möchten wir, dass es aus der Welt verschwindet. Und wir brauchen ein Drittes. Wir brauchen zu sagen, uns stört etwas an diesen Texten, wie können wir in einen anderen Umgang damit gehen, der nicht einfach alles toll ist, ja Kultur, oder irgendwie canceln, weg damit ist.
Ja, aber was spricht eigentlich dagegen, diese Texte so zu belassen, wie sie sind? Nehmen wir mal den Fall der Kinderbücher aus, da kann man differenziert darüber diskutieren. Man kann auch sagen, wenn Kinderbücher aus vergangenen Jahrzehnten, Jahrhunderten unseren gegenwärtigen pädagogischen Ansprüchen nicht entsprechen, dann sollen es die Kinder halt nicht lesen, sondern das lesen,
was heute pädagogisch versierte machen.
Aber wenn diese Bücher so wichtig sind, ja, dass sie unglaublich viel auch Kindern geben, also ich habe Enid Blyton auch gelesen, mir haben sie nicht gefallen, als Kind. Ich war damals fanatischer Karl-May-Leser und habe dort sehr viel gelernt. Da kann man dieselbe Debatte führen. Aber was spricht denn dagegen, diese Texte so zu belassen, wie sie sind, und dort, wo wir heute aus guten Gründen vorsichtig sind, kritisch sind, vielleicht auch schockiert sind, das tatsächlich in Anmerkungen, in kritischen Nachworten zu vermerken. Und je mehr diese Bücher für Erwachsene auch gedacht sind und sehr viele Kinderbuchklassiker waren ja ursprünglich Erwachsenenbücher. Das gilt auch für die Bücher von Mark Twain, das gilt für die Bücher von Stevenson. Je mehr das tatsächlich dann Erwachsenenbücher sind, umso so klarer ist es doch, das einfach in entsprechenden kritischen Editionen zu publizieren. Und da verstehe ich diese Debatte überhaupt nicht, außer man möchte nicht nur Kinder, sondern auch Erwachsene entmündigen und bevormunden. Und das ist, glaube ich, schon ein Zug, den wir heute spüren. Also wenn ich als Erwachsener keinen James-Bond-Roman mehr so lesen kann, wie er von Fleming geschrieben wurde, sondern ich muss hier bevormundet werden, weil man mir nicht zutraut zu wissen, wie die geistige Verfasstheit eines Menschen in den 60er Jahren gewesen war, dann fühle ich mich also tatsächlich beleidigt von dieser Kultur, die angeblich niemanden beleidigen wollen.
Wahrscheinlich bin ich einfach nicht kontrovers genug. Ich bin ja immer für kontextualisieren und nicht umschreiben. Aber was ich halt wunderbar an der Debatte finde, ist tatsächlich, dass wir inzwischen Texte lesen und überrascht sind und denken, Hossa, das geht ja so nicht. Und irgendwie Texte, die wir vor 10 Jahren noch gelesen haben und diese Irritation nicht gespürt haben. Und das hat diese Debatte geschafft und dafür bin ich ihr dankbar. Also hier verändern sich gerade kulturelle Sensibilitäten. Und ich finde es so toll, dass wir es an Literatur machen. Also ich meine, Werbung ist ja viel allgegenwärtiger und irgendwie an vielen Punkten wahrscheinlich viel, wie soll ich sagen, istischer, also sexistischer, was auch immer, irgendwie klassistischer und alles Mögliche. Und trotzdem ist aber Literatur das Kulturgut, bei dem wir das Gefühl haben, hat einen so großen Einfluss auf uns. Und es hat es ja auch.
Ich danke Ihnen jetzt beiden, Konrad Paul Liesmann und Mithu Sanyal, für dieses für diese Kontroverse, für diese Debatte. Wir werden sie bestimmt in dem einen oder anderen Zusammenhang fortführen. Vielen Dank für dieses Gespräch im Deutschlandfunk Kultur in beiden. Auf Wiederhören.
Ich danke Ihnen.
Ich danke Ihnen.
Und das Buch Canceln, ein notwendiger Streit, mit den Texten von Konrad Paul Liesmann und Mithu Sanyal und 11 anderen Autorinnen und Autoren. Ab heute ist es im Handel erschienen, im Hansa Verlag, mit 224 Seiten für 22 Euro. Auch wir waren immer mit dabei, haben berichtet und auch profitiert vom Internationalen Literaturfestival Berlin, eines der größten und renommiertesten hierzulande. Jährlich findet es statt, gegründet 2001 und seither geleitet wurde es von Ulrich Schreiber, gestandener, bestvernetzter Kulturmanager. Gestern nun wurde bekannt, dass er diese Leitung aufgibt zum Ende des Monats. Das kam einerseits überraschend, andererseits erinnerte man sich sofort an die ja doch recht massiven Vorwürfe, denen sich Ulrich Schreiber im letzten Herbst stellen musste. Aus den Reihen seiner Mitarbeitenden von Machtmissbrauch war da die Rede, Respektlosigkeit, Aggressivität, ein toxisches Arbeitsklima hätte geherrscht. Wir wollen jetzt die Fakten sortieren mit Stefanie von Oppen aus unserer Lesart-Redaktion. Hallo.
Ja, hallo, guten Morgen.
Fangen wir mit dem Positiven an, mit dem unbestrittenen Rang dieses Festivals. Mehr als 3600 Autoren aus 120 Ländern sind in diesen letzten 22 Jahren in Berlin aufgetreten. Große und größte Namen dabei. Ulrich Schreiber hat da wirklich etwas Bedeutendes auf die Beine gestellt. Sie waren regelmäßig auf diesem Festival, Stefanie von Oppen. Was war das für ein literarisches Klima da?
Ich muss wirklich ganz emotional sagen, ich liebe dieses Festival. Also jedes Jahr habe ich dort Autorinnen erlebt, denen ich schon immer mal begegnen wollte, aber auch Schriftsteller, die ich neu entdeckte, die da aus aller Welt, von allen Kontinenten anreisten und dann diese unglaubliche Vielfalt an Themen. Also es gibt ja nicht nur diese Lesungen, sondern da gibt es noch eine Rubrik, die heißt Reflections und eine Science and Humanity. Und dann gibt es dieses Worldwide Reading, das auch Ulrich Schreiber erfunden hat. Und also das schon allein ist einfach wunderbar. Und ob es nun im Haus der Berliner Festspiele stattfindet oder wie in den letzten Jahren im Silent Green, also diesem ehemaligen Krematorium im Wedding, auch zwischen den Lesungen ist da immer so ein schöner, fröhlicher Trubel. Und das gesamte Orga-Team habe ich immer als unglaublich freundlich und zugewandt erlebt. Ja, und mittendrin ein immer strahlender Ulrich Schreiber. Also von außen wirkte das fast wie Berlinale Glamour.
Es war wirklich ein großes Team, das Ulrich Schreiber da am Start hatte. 80 Mitarbeitende, die meisten davon ehrenamtlich als Praktikanten. Im Literaturbetrieb, da wusste man allerdings auch schon früh, dass dieses Engagement ja kaum bezahlt war. Also der Begeisterung der jungen Menschen, die man da mitbekam, wenn man auf dem Festival war, hat das keinen Abbruch getan. Die Vorwürfe, die dann letztes Jahr laut wurden, da ging es aber weniger um Geld, sondern eher um das Naturell des Chefs.
Tatsächlich gilt Ulrich Schreiber als großartiger Netzwerker und als genial. Und Letzteres ist vielleicht seine Stärke und auch seine Schwäche zugleich. Also ein bisschen größenwahnsinnig muss man vielleicht schon sein, wenn man so wie bei ihm geschehen in seiner Privatwohnung einfach mal loslegt, um ein weltweit bedeutendes Literaturfestival in Berlin mit einigen wenigen Leuten aufzuziehen. Aber er ist eben auch ein Chaot und Choleriker, hat sich zum Teil bestimmt selbst total überfordert, aber vor allem eben auch seine Mitarbeiterinnen. Und es gab eben dann immer wieder Kündigungen, auch von Leuten, die eigentlich völlig begeistert von diesem Projekt waren. Und es gab eben, wie das vorhin auch schon von Ihnen eingeführt wurde, lange Beschwerden über seinen Umgang mit den Mitarbeitern, bis dann eben schließlich dieser Brief verfasst wurde an Kulturstaatsministerin Claudia Roth und den Kultursenator Berlins Klaus Lederer. Und da war dann, das hatten Sie auch schon gesagt, die Rede von Arbeitsüberlastung, toxischer Atmosphäre, Respektlosigkeit und Unprofessionalität. Und das sind wahrscheinlich alles Attribute, die man ihm durchaus vorwerfen kann und die er auch durchaus eingeräumt hat.
Jetzt kann man natürlich spekulieren, ob dieser plötzliche Rücktritt damit etwas zu tun hat. Aber wichtig ist ja auch der Blick nach vorn. Wie geht's weiter, Stefanie von Oppen, mit dem Festival? Ulrich Schreiber tritt ja nicht ganz ab, ne?
Naja, also ich würde noch mal ganz kurz, weil Sie sagten, man kann nur spekulieren, also aus dem inneren Kreis habe ich festgestellt, möchte sich wirklich keiner öffentlich äußern und scheint so zu sein, dass die Mitarbeiterinnen auch ein bisschen zwiespältiger Stimmung sind, weil sie ihn natürlich auch sehr wertschätzen für das, was er geschaffen hat. Aber zugleich gibt es eben diese große Enttäuschung darüber, mit der er sich eigentlich auch ein bisschen selbst demontiert hat. Und es ist einfach wichtig, wenn jemand schon mit so viel Idealismus sowas betreibt, dann muss man das auch wertschätzen und darf nicht dafür abgewatscht werden. Das wollte ich jetzt nochmal ganz kurz zu diesem Thema sagen. Also das fand ich wirklich interessant, dass ich da im Hintergrund mit vielen geredet habe, die eben, wie gesagt, hier eigentlich ungern öffentlich auftreten wollen, weil das eben so eine sehr ambivalente Angelegenheit ist. Genau. Und wie es jetzt weitergeht mit Ulrich Schreiber, beziehungsweise mit dem Festival, also auf jeden Fall muss es wahrscheinlich ein bisschen abspecken. Die Finanzierung ist jetzt erstmal bis 2025 gesichert, aber es muss bestimmt abspecken, um eben zu verhindern, dass es wieder zu dieser Arbeitsüberlastung kommt. Und dann wird es natürlich sehr spannend, wer die Nachfolgerin, wer der Nachfolger wird von Ulrich Schreiber. Das muss jemand sein, der auf jeden Fall Charisma, Kreativität, Fairness, Klarheit und Pragmatismus in sich vereint. Also im Prinzip die berühmte eierlegende Wollmilchsau. Da bin ich mal sehr gespannt, wie das wird. Aber Ulrich Schreiber, wie gesagt, der wird weiter erstmal an Bord bleiben, hat er gesagt. Und da wird es sehr interessant, welche Rolle er dann einnehmen wird in dieser neuen Konstellation.
Zum Rücktritt von Ulrich Schreiber als Chef des Internationalen Literaturfestivals Berlin. Stefan von Oppen hat uns informiert. Ich danke Ihnen.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Wo wir uns jetzt in die Wildnis begeben, zu unserem Traum von unberührter Natur. So der Titel eines neuen Buches von Jan Haft, der Biologe, Jahrgang 1967, ist inzwischen sehr bekannt als Natur- und Tierfilmer, mehrfach preisgekrönt. Zwei Bücher gibt es schon von ihm und auch diese waren sehr erfolgreich. Jetzt also dieses neue, das Kim Kindermann aus unserer Lesart-Redaktion gelesen hat. Sie ist im Studio, ich grüße Sie.
Hallo.
Bei Jan Haft habe ich prachtvolle Kino-Naturbilder vor Augen. Vorab vielleicht, Kim, schafft er das auch als Schriftsteller?
Also das Buch ist kein Bildband, das könnte man jetzt natürlich erwarten und wäre bei dem Thema Wildnis natürlich super vorstellbar. Das ist eigentlich ein knapp 140 Seiten langes Essay zum Thema Wildnis. Das ist aber sehr anschaulich, sehr klug geschrieben und ganz geschickt verwebt Haft dabei Wissenschaft mit eigenen Beobachtungen. Und gerade letztere, da beschreibt er anschaulich lustvoll und lässt wirklich in ganz wenigen Sätzen Bilder entstehen, die, wie ich finde, berauschend schön sind, die Lust machen auf Natur. Da beschreibt er etwa zwei Wasserbüffel, die leben im Hintergarten, wenn man so sagen will, zu seinem Grundstück. Und wie er dann beschreibt, wie die sich so in so einen Seerosentümpel schieben, sich da in der schlammigen Kühle aufsprustend und schmatzend wieder auftauchen. Ich finde, das macht so richtig Lust, rauszugehen. Das ist Wildnis pur und genau darum geht es dem Autor ja auch, wie es der schon im Untertitel des Buches heißt, unser Traum.
Was ist denn für ihn genau Wildnis?
Ja, das ist ganz interessant. Er schwärmt eben nicht, wie man jetzt erwarten könnte, vom alten Zauber oder vom Zauber alter Wälder, die unberührt und ohne jeden Einfluss des Menschen wachsen und verfallen dürfen, sondern er spricht von wilden Weiden. Die, sagt er nämlich, hätten das Potenzial, fast allen auf der roten Liste vermerkten Arten ein Zuhause zu geben. Und das sind Weiden, auf denen große Pflanzenfresser, wie eben jene Wasserbüffel wild leben und so der Natur eben dann wieder ein Artenreichtum bescheren, wie man sich ihn nur wünschen kann. Und dass es sich dabei nicht um seine Idealvorstellung handelt, das beschreibt er eben auch. Er besucht Forschungsprojekte in Dänemark, die Döbritzer Heide hier bei Berlin. Da zeigt er eben, wenn solche großen Tiere da leben, die schaffen es, zugewucherte von Gehölz, dunkle Ebenen wieder frei zu fressen und so zu machen, dass da Licht und Wärme ist, dass da Vegetation stattfinden kann. Und das nämlich ist es, was die Mehrheit der in Deutschland wachsenden Pflanzenarten braucht, also Licht und Wärme. Die wenigsten, anders als man vielleicht denken könnte, leben im geschlossenen Wald, da ist es den meisten zu dunkel und zu feucht. Und das gilt auch für die Säugetiere.
Das heißt also, unser Traum von unberührter Natur ist wirklich nur ein Traum und sollte einer ganz anderen Vorstellung von Wildnis Platz machen.
Ja, also letztlich sagt er, wir müssen umdenken, weil dieses Prinzip, das viele von uns eben im Kopf haben, wenn sie an Wildnis denken und das auch in vielen Naturgebieten gepflegt wird, nämlich der Wald zugewachsen, dem überlässt man sich selbst. Das sagt er, ist falsch. Das ist ein menschgemachtes Bild auch. Das ist entstanden durch die Forstgesetze, die nämlich eigentlich dazu dienten, den Wald sozusagen wirtschaftlicher zu machen. Und er verweist dann eben auch auf Funde von Archäologen, die zeigen, dass hier bei uns in der früheren Zeit, in der vor Mensch dominierten Zeit, dass hier Nashörner lebten, verschiedene Hirsch- und Rinderarten, bis der Mensch sie eben dezimierte oder domestizierte. Und er spricht sich ganz klar dafür aus, dass Rinder nicht in Ställen stehen sollen, sondern wieder raus in die Natur. Weil das könnte dann eben eine wilde Weide wieder entstehen lassen.
So gesehen ist dann sein Bild von Wildnis zugleich ein ökologisches Konzept, also für einen ganz neuen Umgang mit Natur.
Genau. Also er sagt, lasst uns umdenken, lasst uns das ausprobieren. Er ist auch selber Botschafter der UN-Dekade zur Wiederherstellung von Ökosystemen. Die ist jetzt gestartet, nachdem der Artenvielfalt abgelaufen ist, die ja nicht so sehr erfolgreich war. Jetzt kann man sich wünschen, dass dieses Essay, dass das wirklich gelesen wird und dass es auch Anwendung findet, weil es ist schon sehr beeindruckend, was er da beschreibt.
Wie Sie das beschreiben, Kim Kindermann, läuft man nach diesem Buch also mit ganz anderen Augen da über die Wiesen und vor allem durch den Wald, ne?
Ja, wobei ich muss sagen, Wälder liebe ich und ich glaube, das ist so das deutsche Gemütliche, der Wald, der ist uns einfach irgendwie eingebrannt. Aber ich muss sagen, wenn man wirklich mal in solche Landschaften geht, wie jetzt hier in Berlin, wir haben ja die Chance, dahin zu gehen in die Döbritzer Heide, da hat man wirklich das Gefühl, der nächste Dino ist gleich um die Ecke und das ist schon wirklich beeindruckend. Und insofern wünsche ich mir einfach, dass es dieses Nebeneinander mehr gibt und dass wir wegkommen von diesen Monokulturen, dass es nur so ist, sondern dass man eben zeigt, Natur ist vielfältig.
Danke. Kim Kindermann über Wildnis, unser Traum von unberührter Natur. Das Buch von Jan Haft, das im Penguin Verlag erschienen hat. 144 Seiten, kostet 18 Euro. Dieses alles wie immer auch später online nachzuhören auf www.deutschlandfunkkultur.de. Heute, am 21. März, ist wieder Welttag der Poesie. Viele Veranstaltungen gibt es aller Orten und wir haben uns hier einmal ein etwas anderes Lyrik-Event herausgepickt, könnte man sagen, das sich nämlich im fernen Osten zugetragen hat und seit letzter Woche vor allem in den sozialen Medien viral ging. Es geht um prominente Popmusik und ja, wohl einen der ebenso prominentesten Poeten deutscher Zunge. Und mehr verrät uns jetzt Miriam C. aus unserer Lesart-Redaktion. Sie ist im Studio. Hallo.
Hallo.
What's the story, Miriam? Was ist passiert?
Ja, Verse des Dichters Rainer Maria Rilke sind in einem der ja wahrscheinlich heiß ersehntesten Musikvideos dieses Frühjahrs aufgetaucht, nämlich im Musikvideo von Jimin, der Sänger und Tänzer von der wirklich ja mega erfolgreichen südkoreanischen Boyband BTS. Am Freitag hat Jimin eine Vorab-Single zu seinem ersten Soloalbum veröffentlicht, Set Me Free, also Befreie mich, und in dem dazugehörigen Musikvideo, da tanzt Jimin mit so einem offenen schwarzen Hemd und auf dem Oberkörper sieht man dann immer wieder so eine frakturartige Schrift auf Blitzen und dabei handelt sich jetzt eben, das haben Fans dann sofort entschlüsselt und in sozialen Medien geteilt, um ein Gedicht von Rainer Maria Rilke aus dem Jahr 1899. Und das Gedicht, das steht da tatsächlich auf Deutsch. Ich lebe mein Leben in wachsenden Ringen, die sich über die Dinge ziehen. Ich werde den letzten vielleicht nicht vollbringen, aber versuchen will ich ihn. So lautet die erste Strophe dieses Gedichts.
Fragt man sich natürlich sofort, wie kommt der junge Mann nun ausgerechnet auf unseren Rilke? Aber er ist nicht der erste Popstar, der so auf diese Weise lyrisch wird, ne?
Ja, ist nicht der erste. Es ist tatsächlich auch nicht das erste Mal, dass eben in dieser koreanischen Band BTS, dass da deutsche Literatur zitiert wird von denen. In einem anderen Musikvideo kommen zum Beispiel Sätze von Nietzsche vor, auch Hermann Hesses, Demian. Also es ist eine sehr belesene Band. Und Rilke jetzt im Speziellen, aber der hat wirklich eine Strahlkraft, auch in die Popmusik von anderen Ländern. Dieser Dichter aus Österreich-Ungarn, der beschreibt, der ist auch scheinbar besonders beliebt als Körperschmuck, nämlich auch Popstar Lady Gaga, die hat ein Rilke-Tattoo. Ein paar Sätze aus einem Brief, den Rilke 1903 an einen Freund geschrieben hat, die stehen auf ihrem Arm, auch auf Deutsch. Da heißt es, prüfen Sie, ob er in der tiefsten Stelle Ihres Herzens seine Wurzeln ausstreckt. Gestehen Sie sich ein, ob Sie sterben müssten, wenn es Ihnen versagt würde, zu schreiben.
Ich stelle mir gerade vor, den Tattoo-Menschen, der das in Amerika vielleicht Lady Gaga aufgeschrieben hat und hoffentlich verschreibe ich mich nicht. Ich meine, Miriam, was könnte man sich denn da jetzt zusammen reimen? Also wieso gerade unser Rilke hier so machtvoll wirkt?
Ja, ich glaube, es ist wirklich die große Empfindsamkeit, diese Sensibilität, das Gefühlvolle, auch so ein Hadern mit sich selbst, Hadern mit der Welt, Hadern mit Gott, die eben in dieser Literatur von Rilke steckt und mit der wir uns anscheinend auch heute noch gut identifizieren können. Also es ist eine zugängliche Literatur, auch immer noch, gerade die Gedichte sind es. Und deswegen werden die eben nicht nur im deutschsprachigen Raum, auf der ganzen Welt so gern noch zitiert.
Also nochmal zurück zu Jimin und BTS. Mir hat die Band bis letztes Jahr überhaupt nichts gesagt, bis wir hier in der Lesart ausgerechnet den amerikanischen Schriftsteller Gary Steingart zu Gast hatten mit seinem neuen Roman. Und da ging es viel um diese Band, die Tochter des Helden, so eine kleine Maus, ist ein glühender BTS-Fan und ich habe dann YouTube-Recherchen betrieben, mir Songs angehört und fand die richtig gut. Ja, also prima Popmusik mit intelligenten, kritischen Texten. Also doof sind die Jungs überhaupt nicht. Sie sagten ja schon, also Literatur kommt da oft vor. Und Jimin, ich habe auch nochmal gelesen, könnte Rilke tatsächlich auch aus der Schule kennen. Also in Korea und Japan zählt es zur Schullektüre. Es gibt Gesamtausgaben, alles übersetzt. Es gibt Rilke-Gesellschaften.
Ja, schon ja. Doll, ne? Ich fand auch besonders schön, die Leiterin des Deutschen Literaturarchivs Marbach, Sandra Richter, die hat dann gleich letzte Woche auf Twitter auch darauf hingewiesen, ja, der Nachlass von Rilke, der sei ja in ihrem Haus in Marbach, und sie hat sofort die BTS-Fans nach Marbach eingeladen, um über Rilke zu diskutieren, und ich stelle mir das besonders toll vor, wenn da die Fans, vielleicht ja auch BTS mal selber, das darf man sich vielleicht ja am Welttag der Poesie auch mal wünschen, wenn die aus Korea nach Marbach kommen und über Rilke diskutieren.
Das wäre natürlich wirklich der Hammer, aber da sind wir von der Lesart sowas von dabei, wenn die kommen. Vielen Dank, also Rilke auf einer berühmten koreanischen Brust, jetzt also zum Welttag der Poesie. Dankeschön, Miriam C. hat uns die Geschichte erzählt.